Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Friedrich Hoog begrüßt Sie zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Das sonnige und warme Frühlingswetter heute lädt ein, in den Garten zu gehen. Doch was tut man, wenn man keinen eigenen Garten hat? Dann hat Urban Gardening vielleicht die richtige Idee für Sie. Denn Urban Gardening ist die Initiative für gemeinsames Gärtnern in Ulm. Herzlich willkommen an diese Initiative hier im Radio Free FM Studio in Ulm. Ich sag Hallo an Iris Graf, an Lea Graf, an Antje Liskin-Diener und an Ivana Svarcic. Welcome to the show, everybody.
Dankeschön. Hi.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr zu viert zu uns gefunden habt von der Initiative. Der Gedanke, biologisch angebaute Früchte nach der Arbeit frisch ernten und nach Hause nehmen zu können, ist ja wirklich ein verlockender Gedanke. Und ehe wir jetzt verraten, wie man das so auf die Reihe bringen kann, verratet doch mal ein bisschen was über euch, wer ihr seid, was ihr macht, hobbymäßig, beruflich, was auch immer.
Ja, also ich heiße Antje Liskin-Diener. Ich bin Diplombiologin und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Wildkräutern. Ich biete also auch verschiedene Veranstaltungen mit Wildkräutern an, zum Beispiel bei der VH. Und ich bin seit vielen Jahren schon beim BUND, beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, aktiv und bin dort im Kreis- und Regionalvorstand. Und im Rahmen dieser ehrenamtlichen Tätigkeit haben wir auch das Städtische Gärtnern dort als Arbeitskreis gegründet. Also wir sind noch ein Ableger des BUND hier in Ulm.
Ich bin die Lea Graf und ich bin zurzeit noch Schülerin, mache gerade mein Abitur. Und durch meine 11-Klasse-Projektarbeit vor 2 Jahren sind wir sozusagen auf das gemeinsam Gärtnern in Ulm oder das Urban Gardening in Ulm, das zu gründen, gestoßen. Und durch den Projektgarten am Kuhberg, auf den wir später auch noch kommen werden, denke ich, ist die ganze Bewegung in Ulm hier entstanden.
Ich bin die Iris Graf, die Mutter von der Lea, und bin im Grunde auch über diese Projektarbeit von meiner Tochter dazugekommen und bin vom Beruf her jetzt nicht aus dem Fach, da wollen wir auch später noch mal was dazu sagen. Ich bin im Steuerfach tätig und mein zweiter Beruf ist Rhythmuspädagogin und Trommlerin. Das mache ich auch schon lang und gerne.
Ja, und mein Name, ich bin jetzt die Letzte in der Runde, ist Ivana Svarcic. Ich bin seit 5 Jahren jetzt in Ulm, bin zum Studieren hierher gekommen, seit Januar damit fertig, arbeite jetzt an der Uni und bin über das Radio zu der Sendung dazu gestoßen. Ich mache nämlich noch die Grüne Welle hier bei Free FM, die läuft jetzt auch gleich um 17 Uhr. Und es ist die Greenpeace-Sendung auf Free FM. Und ich wollte die Lea interviewen über ihr Urban Gardening-Projekt und fand das dann bei dem Interview so spannend, dass ich gleich mit eingestiegen bin. Und seitdem bin ich jetzt auch beim Städtischen Gärtnern dabei.
Wo und wann hat denn weltweit oder historisch gesehen Urban Gardening angefangen? Habt ihr da ein bisschen Ahnung dazu?
Also ein Beginn, es hat ja an vielen, vielen Stellen begonnen, wie so vieles eigentlich geschichtlich und nicht jetzt an einer und hat sich von da aus verbreitet, war Kuba, als historisch sie einfach keinen Zugang mehr zu Rohöl hatten, beziehungsweise von der Rohölversorgung abgeschnitten waren und dann mussten sie notdürftig sozusagen einfach mehr in der Stadt anbauen und mittlerweile ist Kuba praktisch autark und Havanna, die Stadt in die Hauptstadt, ist autark und Kuba hat sehr viel Urban Gardening, was man jetzt vielleicht gar nicht so denkt und natürlich ist auch im Krieg das in der Not sehr oft entstanden, weil man einfach ja in der Not bei sich zu Hause anbauen musste.
aus der Not geboren, vor Jahrzehnten schon und jetzt in Ulm angekommen. Durch eigentlich, Lea, dein Projekt in der Schule?
Ja, sozusagen. Also ich bin passionierte Rausgängerin sozusagen und wollte als Elfklass-Projekt eben vor 2 Jahren irgendwas Praktisches und auch irgendwie Sinnvolles, Nachhaltiges machen und habe mir auch vorstellen können, eben, dass es über die Projektarbeit hinausgeht, weil das ist ja jetzt total von der Schule abgekoppelt. Und so ist es entstanden und durch einen Artikel, den du, Mama, in der Zeitschrift entdeckt hast.
Genau, also ich habe eine Zeitschrift, also das war der ganze Anfang, eine Zeitschrift bekommen von meiner Mutter damals, die ich erst gar nicht haben wollte. Und dann habe ich am Titelblatt gesehen, Andernach, die essbare Stadt am Mittelrhein. Das ist so ein bisschen Pilotprojekt in Ulm. Die haben auch riesen Workshops schon gemacht und haben also von dort ausgehend auch schon, ist die Anstiftung auch schon ausgegangen. Da waren wir auch vor Ort, haben mit dem Herrn Dr. Lutz Kosak eine Führung gehabt und der hat uns einfach die ganzen Flächen gezeigt, wie es dort einfach funktioniert. Und das habe ich eben alles in dieser Zeitschrift gelesen und dann kam die Lea zu mir, Projektarbeit, morgen muss ich das Thema abgeben und ich möchte was Sinnvolles machen und dann lag diese Zeitschrift einfach noch da und dann sage ich, ja gut, wieso nicht Ulm, wieso soll Ulm nicht auch eine essbare Stadt werden so?
Jetzt wart ihr am Anfang zu zweit, wie habt ihr euch vermehrt?
Ja, ich habe die Lea, also mein Sohn ist in Leas Klasse auch und da ich Biologin bin, haben sie mich gefragt, ob ich das Projekt nicht begleiten möchte von der Lea. Also ich habe dann auch so mit ihr zusammen die Kontakte geknüpft, um eine Fläche zu erhalten von der Stadt und ja, da sind wir praktisch gemeinsam eingestiegen zu dritt in dieses Projekt und ja, und das war so der Start eigentlich und ja, und im Anschluss dann glaube ich, war es so, dass wir dann überlegt haben, sollen wir das nicht vergrößern, sollen wir nicht irgendwie noch mehr machen und haben dann eben über den BUND auch einen Aufruf gemacht, dann wer hat Interesse am städtischen Gärtnern und haben dann ein erstes Treffen im Oktober 2014 dann gehabt.
Genau. Wie viele Leute?
Ja. Mittlerweile sind wir ein Arbeitskreis mit Interessierten, also Interessierte muss ja nicht immer Arbeitende heißen, aber von circa 100 Leuten.
Also 100 Leute, da kann man schon richtig was damit anfangen. Sind ihr alle aktiv, die 100 Leute?
Nein, also wie ich gerade schon erwähnt habe, die sind nicht alle aktiv. Manche wollen einfach nur informiert werden, was so läuft, gerade in Ulm, was wir so machen. Und aktiv, der ganz aktive Kern sind wir 4 und Annette Schellenberg, die auch, vielleicht kennt es der ein oder andere, die Bienen auf dem Stadthaus das Projekt initiiert hat. Und wenn wir aber Treffen veranstalten, um jetzt wirklich im Neunkirchengärtchen zum Beispiel am Kuhberg was zu veranstalten, dann kommen, wenn wir alle anschreiben, so um die 10.
Ihr seid also kein eingetragener Verein oder sowas?
Nein. Das sind wir noch nicht. Also das könnte mal noch draus entstehen.
Ist das geplant?
Wenn das mehr und größer wird, ist eine Idee, eine Vision, dass man eventuell auch einen gemeinnützigen Verein, einen eigenen Verein bildet. Aber im Moment sind wir richtig glücklich, dass wir beim BUND uns praktisch auch mit dem vernetzen können, weil es gibt ja schon viele Institutionen, mit denen man sich einfach auch verbinden kann.
Genau, die Vernetzung ist ja heutzutage ganz wichtig. Mhm. Ihr seid mit dem BUND vernetzt. Gibt es weitere Vernetzungen irgendwo?
Also wir haben eine Facebook-Seite. Wer uns auf Facebook finden möchte, kann Neunkirchengärtchen in der Weststadt eingeben. Dann findet man eben die Seite vom Neunkirchengärtchen, das eben das Pilotprojekt durch meine Projektarbeit war. Und da veröffentlichen wir aber natürlich nicht nur Dinge, die das Neunkirchengärtchen betreffen, sondern allgemein Urban Gardening in Ulm.
Ivana, gibt es auch zu Greenpeace eine Vernetzung?
Ja, also am Anfang ist quasi, bin ich auch so zu der Radiosendung gekommen und dann haben wir auch, beziehungsweise Elea ist so in die Radiosendung von Greenpeace mal reingekommen und es waren auch am Anfang noch mehr Leute von Greenpeace dabei, die haben aber gerade echt viele eigene Projekte, deswegen ist gerade da die ja, Vernetzung nicht so sehr da, aber trotzdem, wir haben natürlich, also auch über mich und auch über Michael Kurka, den kennen ja vielleicht auch einige schon auch Fäden.
Also du stehst auf jeden Fall auch insoweit für die Vernetzung. Habt ihr eine Finanzierung? Wie könnt ihr das alles auf die Beine stellen?
Also im Moment finanzieren wir uns durch auch Sachspenden, auch also wirklich ganz konkret. Jemand hat einen Schubkarren, jemand hat Handschuhe, Haken und Gartengerät. Und ansonsten haben wir auch das Glück, dass wir auch Pflanzenspenden bekommen haben von der Baumschule Braun. Auch das Wasser wurde uns die ersten beiden Jahre von der SWU gespendet. Da haben wir so einen Schlüssel, so einen riesen Schlüssel für einen Hydranten bekommen, wo man das Wasser dann auch aus dem Hydranten entnehmen kann. Was man im letzten Jahr super gut natürlich gebraucht hat mit dem heißen Sommer.
Besser als, wie wir es die Saison davor in der ersten Saison gemacht haben. Und literweise in irgendwelchen Kanistern, die aber keinen Deckel hatten, also Bottichen, im Kofferraum so mit 2 km/h den Berg hochzufahren.
Jetzt haben wir schon gehört, Havanna ist eine Stadt, die mit Urban Gardening groß geworden ist sozusagen oder davon lebt mehr oder weniger. Gibt es auch in Deutschland Städte, die schon Vorreiterpositionen einnehmen?
Ja, also vor allem unsere Hauptstadt ist da vielleicht zu nennen. Also Berlin ist, glaube ich, auch eine Stadt, die die vielfältigsten Formen von städtischen Gärten hat. Also da gibt es ja unterschiedliches. Sogar in Ulm gibt es ja 2 verschiedene. Also einmal uns so als städtischen Garten an sich. Und dann gibt es ja auch noch den interkulturellen Garten, der an ausländische Familien Stücke verpachtet. Und die können die dann quasi für ein Jahr oder für eine Pflanzsaison benutzen. Und bei uns ist ja ganz anders. Da benutzen alle alles. Also das sind schon mal 2 unterschiedliche Konzepte und in Berlin sieht es da noch viel bunter aus. Also die Prinzessinnengärten sind da vielleicht auch zu nennen. Die haben auch schon mehrere von uns besucht. Das ist wirklich sehr schön da und da arbeiten auch alle zusammen und da gibt es auch zum Beispiel Workshops, um Stühle aus Paletten zu basteln. Also es ist super vielfältig. Es hat auch viel mit Do-it-yourself und nicht unbedingt nur mit Gärtnern zu tun.
Also was man da konkret draus machen kann, hören wir gleich in der Plattform Radio Free FM. Time won't wait up, world in der Plattform bei Radio Free FM. Heute geht's bei diesem herrlichen sonnigen Wetter ums Urban Gardening. Und mich interessiert jetzt mal, geht's da mehr um Obst, um Gemüse, um Sträucher oder um Blumen, um Nutzpflanzen, mehr um Zierpflanzen? Was ist so der Sinn?
Ja, wir pflanzen, also wir haben dieses Neunkirchengärtchen und wir hatten zu Beginn, haben wir verschiedene Gemüsesorten angepflanzt, aber auch Zierblumen, von denen man die Blüten ernten konnte, die man ja auch, also man kann ja auch die Blüten von manchen Zierpflanzen essen. Also wir hatten nur essbare Pflanzen im Garten und also man kann im Grunde genommen alles anbauen. Und jetzt dieses Jahr haben wir aber umgestellt, unseren Garten und Pflanzen jetzt, haben einen Naschgarten draus gemacht, wo also eigentlich mehr Beerensträucher wachsen und auch Wildkräuter.
Genau, also
ja, nicht keine Wildkräuter, sondern Küchenkräuter, die man so kennt, wie Schnittlauch, Petersilie und so weiter.
Am Kuhberg ist ja dieser Naschgarten belegen, der ist so 100 Quadratmeter groß. Wie seid ihr da rangekommen?
Genau, wie die Antje vorher schon erwähnt hat, der Grund von den 100 Quadratmetern gehört der Stadt. Und es ist einfach so ein Grundstück, was man eigentlich aus jeder Wohngegend so kennt. Es ist eine Garagenzeile und dann kommt eine Unterbrechung von eben einer langgezogenen Wiese, abgegrenzt mit so einer kleinen Ligusterhecke, die überall stehen könnte. Und die war vorher einfach nur Wiese mit so einem kleinen Kastanienbaum und einem Busch drauf. Und es war einfach, ja, die Hundewiese von den Anwohnern sozusagen. Und ja, da ist jetzt eben nach und nach unser Gärtchen entstanden. Und wie Antje vorher schon gesagt hat, ist es sehr, sehr vielfältig. Und Urban Gardening steht ja auch für Biodiversität unter anderem. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel einen Schlehenbusch da eingepflanzt. Und Goji-Beere, was vielleicht viele als getrocknete Form kennen, haben wir da als Büschchen stehen, der noch groß werden darf. Oder Zierquitte, was man alles so essen kann. Oder Barbaritzen, was man eigentlich gar nicht so weiß.
Und alles fürs Müsli.
Ja.
Dinge, die man auch in Jahren vielleicht erst ernten kann, oder?
Ja, so erste Guti-Bärchen waren beim Einpflanzen schon dran, aber es ist natürlich eine sehr geringe Menge. Aber der Busch, den ich vorher erwähnt habe, der schon draufsteht, das ist die Kornelkirsche. Und es ist wirklich sehr interessant, weil die sehr beliebt ist in städtischen Flächen, auch als Busch, einfach so als Füllbusch irgendwo. Und eben mit diesen roten Früchten, die man essen kann oder von denen man Marmelade machen kann.
Naschgarten, wer darf denn zum Naschen kommen zu euch?
Im Grunde alle, die längst kommen, alle, die vorbeikommen, dürfen reingehen. Es ist auch ein Schild dort, wo drauf steht Gemeinschaftsgarten, und man ist willkommen. Man kann, ja, auch Erdbeeren gibt's da und einen kleinen Himbeerwald schon. Man kann kommen und sich die Früchte holen. Und Kinder nehmen es vor allen Dingen auch in Anspruch. Also wir haben auch eine Kooperation mit dem Siestecafé in der Weststadt, und die kommen super gern, vor allem den Sauerampfer. Der ist der Renner und der gedeiht da oben auch sehr gut.
Ist von euch immer jemand da, oder habt ihr da ein Spendenkästchen aufgestellt?
Also ein Spendenkästchen haben wir nicht aufgestellt, aber natürlich kann man uns sehr gerne kontaktieren, und wir freuen uns über jede Sache und auch Geldspende natürlich. Aber ansonsten, man kann uns kontaktieren über das Schild, eben das da steht. Da stehen unsere Kontaktdaten drauf. Oder wenn wir eben da sind. Aber wir sind natürlich nicht 24 Stunden im Garten.
Wie viel Zeit habt ihr denn so übrig jeden Tag für euer Gärtchen?
Das ist immer unterschiedlich. Also im Sommer letzten Jahres war es jetzt so, dass wir eigentlich morgens und abends immer mal jemanden für eine halbe Stunde, Stunde da hatten, der gegossen hat. Das war natürlich über den Sommer besonders wichtig.
Letztes Jahr war es trocken.
Ja, genau. Das haben wir natürlich auch im Garten gemerkt. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir den jetzt umstrukturiert haben. Die Büsche, die halten einfach ein bisschen mehr aus als nur Obst und Gemüse. Und ja, also das war so über den Sommer. Ansonsten haben wir immer über unsere E-Mail-Adresse, also wenn man auf unsere Mailingliste draufkommt, bekommt man Informationen, wann wir genau eine Gartenaktion planen. Und das ist vielleicht so einmal im Monat, alle paar Wochen mit Umgraben, Unkrautrupfen und so weiter.
Im Winter kann man ja nicht so arg viel Aktives machen. Trefft ihr euch da zum Erfahrungsaustausch oder so? Weihnachtsfeier?
Haben wir schon gemacht bisher. Also wir treffen uns immer wieder und planen natürlich auch die nächste Saison. Das ist ja im Winter immer das, was kommt. Und außerdem müssen ja auch Pflanzen vorgezogen werden. Entweder für einen Balkon oder auch vielleicht für Flächen, die wir jetzt dieses Jahr noch bepflanzen.
Habt ihr alle einen grünen Daumen, ein besonderes Talent? Oder kann man da einfach mal anfangen unter dem Motto, naja, wenn man Glück hat, wächst was. Ansonsten hakt man es einfach ab.
Ja, das ist mehr Learning by doing. Also da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Man muss einfach ausprobieren.
Man und lernt wenn man von Saison zu Saison.
Genau. Und wenn man was falsch macht, dann macht man es das nächste Mal anders. Und ja, also da braucht man sich nicht vor zu scheuen.
Also ich weiß ja, manche Sachen passen gut zusammen. Karotten und Zwiebeln sind zum Beispiel Sachen, die passen. Was nicht passt, also die Tomate mag keine Gurke und umgekehrt. Das soll man nicht so zusammensetzen. Habt ihr da schon ein bisschen geübt?
Genau, also es gibt auch echt so eine schöne Daumenregel, die sagt, was man auch gut zusammen isst oder gerne zusammen essen kann, zum Beispiel Fenchel und Kohlrabi oder so, mag sich im Garten. Also das kenne ich so als so wirklich Pi mal Daumen, ganz grobe Regel. Und wie auch gerade schon gesagt wurde, auch die im Prinzessinnengarten in Berlin, die wirklich auch schon sehr groß und erfolgreich sind, haben am Anfang nicht wirklich was von Gärtnern gewusst. Die haben sich auch viel selber beigebracht, angelesen, und inzwischen sind sie ziemliche Cracks im Garten und geben ihr Wissen ja auch weiter und haben auch jetzt über ihre Vergangenheit gesagt, dass manches auch einfach nur entstehen kann, wenn man sozusagen in Anführungszeichen naiv und unwissend an eine Sache rangeht.
Also wer Interesse hat, einfach mal ran an die grünen Sachen und ausprobieren. Das kann man als Fazit daraus ziehen. Wenn ihr vorziehen müsst im Winter, haben wir gerade gehört, wie ist denn das mit diesen Töpfen? Muss man da die Erde ständig austauschen? Oder wenn man sie raustut, muss man da mal irgendwas gegen Pilze machen, damit die Töpfe nächstes Jahr wieder verwertbar sind? Oder muss man die wegwerfen? Wie sieht das aus?
Also je nachdem, in was man vorzieht, es geht ja in so kleinen Kork oder ja, also wiederverwertbaren Pflanzen, Kübelchen quasi. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Und wenn man also nicht unbedingt was sieht, also einen guten Trick, den ich gehört habe, wenn es nicht gerade Metall war, ist in die Mikrowelle stellen, das macht eigentlich immer alles kaputt. Also wenn man das Gefühl hatte, man hat irgendeinen Pilz oder irgendeine andere Krankheit, irgendein fliegendes Insekt oder so zum Beispiel drin, dann einfach kurz in die Mikrowelle, und so kann man es auch sterilisieren.
Wir hatten vor, ja.
Du hast ja auch noch eine nachhaltige Variante, das ist zwar dann auch Metall, was jetzt natürlich nicht so gut ist wie jetzt irgendwas, ja. Organisches Material, aber
Ja, also beim Urban Gardening geht es auch immer viel um Recycling und Sachen ausprobieren. Und ich habe mir jetzt auch quasi Pflanzkanister gebaut aus Milchtüten. Die halten natürlich nicht super lange, aber dadurch, dass in Milchtüten ja vorher auch schon Flüssigkeit drin war, ist es für ein paar Wochen auf jeden Fall gut. Und genauso lange braucht man es fürs Vorziehen auch. Dann setzt man es eh ins Beet um. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Idee, vielleicht einfach eine Milchtüte aufzuschneiden und da ein kleines Gewächshaus drauf zu basteln.
Oder ja, deine Aktion, so große Tomatendosen beim Italiener zu holen.
Ja, genau.
Wir hatten vorhin schon das Stichwort Vernetzung gehabt. Ihr habt ja noch viel mehr Netze ausgeworfen sozusagen. Also BUND haben wir schon erwähnt, ein bisschen Greenpeace.
Ja, also wir haben zur AG West, also hier in der Weststadt in Ulm, eine ganz tolle Kooperation mittlerweile. Also dass einfach diese Weststadt, die AG hat sich schon, glaube ich, vor 10 Jahren oder 15 Jahren gegründet, weil die einfach selber was tun wollten in der Weststadt, das soziale Umfeld einfach zu vernetzen, die Leute mehr mitzunehmen und ranzuholen und Projekte gestartet. Die haben ein Reparaturcafé in der Weststadt, die haben das Café Canapé, glaube ich, auch. Und die machen ganz viele Veranstaltungen, dass sich Leute eben treffen, kennenlernen können. Unter anderem auch regelmäßige Planungssitzungen. Und in einer dieser Sitzungen waren wir neulich auch und haben unser Projekt vorgestellt. Und da entstehen jetzt richtig viele Verbindungen und Projekte mit Flüchtlingen auch, dass wir einen Innenhof zum Beispiel auch begrünen sollen und da mithelfen über Kräuterkisten, die zu bepflanzen. Und das finde ich wunderbar, dass das einfach jetzt da auch bestimmte Dinge aufblühen. Im Dichterviertel vielleicht eine Fläche, die wir auch, wo wir auch einfach Anstiftungen betreiben können und da ganz viel Menschen mit ins Boot holen, auch den Reha-Verein, auch Menschen, die einfach Lust haben, da mit dazu zu kommen. Und das ist über die AG West, über diese Vernetzung ganz toll entstanden. Also da lebt was auf, gerade blüht auch viel.
Ja, der Vorteil ist auch, dass da eine Verknüpfung zur Stadt da ist. Ne? Dann bei diesen Sitzungen, da sind dann eben auch Stadträte dabei der verschiedenen Fraktionen. Und das ist natürlich interessant, weil dann eben die Verbindung auch da ist. Ne? Und dann lassen sich manche Dinge ja einfacher umsetzen. Und diese Informationen werden auch eingetragen dann eben in den Gemeinderat. Das ist halt sehr vorteilhaft.
Gibt es zu Organisationen wie Bioland, Demeter auch irgendwie Verbindungen?
Nicht direkt, aber wir haben jetzt das meiste Saatgut zum Beispiel beim Demeter-Versand bestellt. Aber sonst gibt es keine direkte Verbindung.
Was ist denn der Vorteil von Bio-Saatgut oder halt jetzt von Demeter gegenüber konventionellem Saatgut?
Der Vorteil ist, dass es sich eben selbst vermehren lässt. Es ist kein sogenanntes Hybrid-Saatgut, wo man immer wieder neues Saatgut kaufen muss. Und es ist viel nachhaltiger und stützt eben auch alte Sorten. Also gerade bei dem Versand, bei dem wir bestellt haben, die setzen sich dafür ein, dass alte Sorten erhalten werden und haben auch viele Höfe oder Gärtner, mit denen sie zusammenarbeiten, die wiederum dann ihre Sorten vermehren. Und es ist natürlich viel schädlingsbeständiger, also viel unempfindlicher gegen Schädlinge und besser für den Verbraucher und besser für die Pflanzen. Und was auch wirklich sehr interessant ist, meiner Arbeit am Wochenmarkt habe ich das erfahren, dass die Samen festen, also samenfest bedeutet, dass sie sich auch weiter vermehren lassen. Das, also bei den Möhren heißt es grob gesagt, Mutter- und Vatermöhre sind die gleiche sozusagen. Wenn man die Samen festen, die können auch Allergiker essen. Also normalerweise die Leute, die auf Karotten zum Beispiel allergisch sind. Und die sollte man auch für die Babynahrung verwenden, weil die einfach viel besser sind und dann auf jeden Fall auch mit Schale. Ja.
Ja, da ist sowieso der hohe Vitaminanteil drin und direkt unter der Schale, auch beim Apfel, gell?
Ja, und also ich meine gerade, wenn es auch Bio-Saatgut und natürlich auch Bio aufgewachsen, also ohne Spritzmittel ist, dann ist es ja auch überhaupt kein Problem, die Schale mitzuessen.
An apple a day keeps the doctor away. Wie ist es mit Kompostierung? Ich denke, da habt ihr sicherlich im Naschgarten einen Komposthaufen schon angelegt, oder?
Wir haben einen kleinen Kompost, natürlich, ja. Da ist auch, also wir haben auch einen Totholzhaufen, weil natürlich fast bei uns mehr Totholz anfällt als andere organische Abfälle, wenn wir jetzt die Kornelkirsche irgendwie stutzen oder so. Und da ist eine sehr süße Vorrichtung entstanden, und zwar durch ein Weidengeflecht, das eine auch von unserem Arbeitskreis einfach da aufgestellt hat, einfach nur in der Ecke so abgegrenzt, und da ist dann der Haufen.
Was darf rein, was darf nicht rein beim Kompost? Und wir sollen ja so irgendwie ab und zu mal umsetzen. Wie ist das genau?
Ja, also auf jeden Fall keine gekochten Sachen sollen auf dem Kompost, also auch keine gekochten Kartoffelschalen oder so. Eigentlich nur rohes, das ist so die Grundregel.
Nichts Gesalzenes, nichts Gewürztes, ja. Keine kranken Pflanzen, das machen viele Leute falsch, wenn sie zum Beispiel Unkraut rupfen aus ihrem Garten, dass sie das dann auf den Kompost werfen. Wenn das dann nicht richtig durchkompostiert, hat man nächstes Jahr ein Problem, weil es eben aus der Erde wieder rauswächst. Und immer eine Verbindung zum Boden unten halten, damit Mikroorganismen aus der Erde in den Kompost eintreten können.
Wie schafft man es, dass der Kompost richtig schön warm wird, damit eben Keime abgetötet werden?
Ein guter Trick ist zum Beispiel, Heu auf den Kompost draufzulegen und den nach oben einfach ein bisschen abzuschirmen. Außerdem ist es wichtig, dass die Fläche bzw. das 3D von dem Kompost relativ groß ist. Also ich glaube, ein Kubikmeter muss es mindestens sein, sonst wird es nicht richtig warm in der Mitte.
Kann es sein, dass irgendwie Schädlinge kommen, Mäuse oder so, durch den Komposthaufen? Oder hat man da einfach was falsch gemacht und zu viel Fleisch reingegeben?
Würde ich sagen.
Also wenn man es richtig macht.
Haben wir jetzt auch noch keine Erfahrung.
Nee, genau.
Wenn man es richtig macht, sollte eigentlich der Komposthaufen, Antje, da kannst du wahrscheinlich als Biologin was dazu sagen, sollte eigentlich geruchsneutral sein und funktionieren und keine Schädlinge anziehen.
Ja, normalerweise schon. Aber wir pflegen jetzt unseren Kompost auf unserem Grundstück eigentlich nicht so, ne, dass wir da jetzt auch Erde...
Ja, beziehungsweise es war noch nicht notwendig.
Das also war,
der Garten ist auch noch so jung und es fällt so wenig Kompost an, dass es noch nicht notwendig war.
Aber das ist unser Ziel jetzt, dass wir jetzt da den Kompost mal richtig in Gang bringen.
Okay, ja, so 2-3 Jahre, wenn er liegt, dann kann man schon was rausholen. Fein durchsieben und gut ist ab. Rein oder oben drauf auf den Garten. Kann man schon was ernten um die Jahreszeit jetzt?
Also Kräuterspitzen auf jeden Fall schon raus, und da haben wir noch vorher zu den Begegnungen auch echt süße Geschichten schon erlebt, wenn wir Sonntag vormittags gegärtelt haben und dann kam ein junger Mann noch irgendwie in Schlafanzughose oder ja noch ein bisschen verschlafen irgendwie so in den Garten spaziert mit seiner Schere und meinte, er müsste doch jetzt seiner Freundin Rührei machen und hat dann sich Schnittlauch abgeschnitten, was ja auch so gedacht ist, und dann haben wir uns gefreut, dass es auch halt so angenommen wird.
Ab wann kann man Erdbeeren ernten?
Ja, so ab Mai, Juni.
Eher Juni, glaube ich.
Jetzt wird es ein bisschen später dieses Jahr.
Vielleicht ab Mai, aber
alles ein bisschen später dieses Jahr. Wie viele Erdbeerpflanzen habt ihr im Naschgarten?
Oh, es sind mittlerweile schon ziemlich viele. Es haben sich so auf der einen Seite ein paar noch ausgesetzt. Also wir hatten eigentlich nur ein Erdbeerfeld von 5 relativ großen Büschen und jetzt sind es bestimmt schon doppelt so viele.
Ja, wir haben auch im Herbst noch ein paar Monatserdbeeren dazugesetzt. Da bin ich gespannt, wie die sich machen dieses Jahr. Und auch ein paar Beerenbüsche noch mehr rein.
Crosby, Stills & Nash, wunderbare Harmoniegesänge. We can change the world. Und Graham Nash hat ja soeben wieder eine neue CD herausgebracht. Ja, change the world, die Welt verändern, verbessern hoffentlich. Was kann denn Urban Gardening dazu beitragen?
Also ich finde, Urban Gardening kann ganz viel zum Klimaschutz beitragen. Also wenn mehr Grün in die Stadt kommt, mehr Pflanzen, mehr Bäume, mehr Gärten, auch Nutzpflanzen, die Feinstaubbelastung kann es reduzieren. Es schafft einfach viel bessere Luft in der Stadt. Die Flächen, die versiegelt sind, vielleicht... Ja, bricht es da einfach ein paar auf. Also die Flächen werden irgendwo genutzt für, also und es wächst was in der Erde. Es ist ja alles zu überall, die Straßen, die ganzen Flächen, und einfach da entgegenzuwirken, dass man da einfach mehr und mehr wieder die Erde auch ein bisschen hervorholt, weil das ist ja auch unser eigener Schutz und unser eigenes Potenzial, was da drin steckt. Also das Wasser vom Regen kann besser abfließen. Schatten, Begrünung macht auch Schatten. Also wenn es jetzt wärmer wird die nächsten Jahre, können die Menschen sich auch besser aufhalten unter Schattendächern, also unter grünen Dächern.
Also viele große Städte machen das ja auch schon vor, zum Beispiel Dachgärten in New York, die sich total begrünen. Also wenn man das einfach mal googelt, grüne Dachgärten in New York oder so, da kommen ganz, ganz viele Bilder von oben aufgenommen, einfach mit grünen Dächern oder schon mit ganzen zukunftsfähigen Häusern, die einfach
überall irgendwas Grünes eingebaut haben.
Ja, der Bürgermeister von New York hat, glaube ich, Samentütchen verteilt an alle Bürger der Stadt, also vor ein paar Jahren. Und wenn man dann vorher-nachher Bilder anschaut, also, und das macht einfach ganz viel aus vom Klima her, wie das sich verbessert hat in New York zum Beispiel.
Da sind ja schon ganze neue Staaten entstanden, Balkonien zum Beispiel oder Terrassistan. Und Klimaschutz beginnt letztlich im Kleinen, wenn man sein eigenes Tüpfchen sozusagen bepflanzt. Was steht denn jetzt bei euch als nächstes an im Naschgarten?
Ja, als nächstes ist ein Arbeitseinsatz geplant am 1. Mai.
Passend zum Tag der Arbeit.
Genau, um 11 Uhr treffen wir uns in unserem Gärtchen. Also wer Lust hat mitzumachen, kann gerne vorbeikommen. Dort werden wir erstmal die...
Ganz kurz als Einwurf, in dem Gärtchen am Kuhberg im Neunkirchengärtchen.
Genau, und wir werden dort jetzt erstmal die Wildkräuter, die über den Winter gewachsen sind, entfernen, aber wir werden sie auch nutzen können. Also wir haben jetzt im Moment viel Löwenzahn stehen und da kann man sowohl die Blätter natürlich für einen Salat nutzen, aber auch die Knospen. Und da werden wir uns ein leckeres Löwenzahn-Chutney machen. Dann gibt es Knoblauch, Rauke und Giersch, der ja in vielen Gärten sofort eliminiert wird. Aber man kann tolle Gemüsegerichte damit kochen oder ihn auch in Salat verwenden. Also auch die Wildkräuter sind für uns nutzbar.
Brennnesselspinat ist auch sehr zu empfehlen.
Wie findet man denn am Kuhberg das Neunkirchengärtchen ganz genau, wenn man jetzt von Ulm aus startet, sagen wir mal vom Bahnhof aus oder so?
Also wenn man den Kuhberg kennt, das ist an der Mitte vom Kuhberg und ganz genau ist es die Ecke Neunkirchenweg, deshalb auch Neunkirchengärtchen, Ecke Sulzbachweg. Es steht auch auf unserer Facebook-Seite drauf. Und wenn man jetzt, wie du gefragt hast, vom Bahnhof aus dorthin gehen wollen würde oder mit dem Bus fahren, gerade ist da ja sehr große Baustelle, aber es geht trotzdem. Das ist der Vierer, mit dem man zum Kuhberg hochfahren kann.
Haltestelle Jörg-Sürlin-Schule.
Wie findet man euch auf Facebook oder anderswo im Internet oder geheime Handynummer oder so?
Facebook, wie vorher schon erwähnt, einfach auf Facebook suchen, Neunkirchengärtchen Ulm-Weststadt. Dann findet man eben die Seite vom Neunkirchengärtchen, auf der, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch andere Aktivitäten von uns in Ulm gepostet sind. Oder eben über unsere E-Mail-Adresse, wo man uns auch direkt, natürlich auch über Facebook, anschreiben kann. Und zwar lautet die gemeinsam, alles kleingeschrieben natürlich, -gärtnern@posteo.de. Und was auch noch wichtig ist für Nicht-Facebook-Nutzer, man kann die Seite auch anschauen und alles, was wir dort posten, ohne Mitglied zu sein. Man kann zwar dann nichts schreiben, aber man kann alles anschauen.
Was haltet ihr denn vom Mondkalender? Das heißt also, wenn sozusagen die Frucht nach unten wächst, muss man bei abnehmendem Mond säen und pflanzen. Wenn die Frucht oben zu ernten geht, soll man ja bei zunehmendem Mond sozusagen ernten oder setzen und säen. Ausnahme ist wohl der Kopfsalat, den man dann zwar säen soll bei zunehmendem Mond, aber setzen bei abnehmendem Mond, damit er nicht schießt.
Also ich glaube, da weißt du mehr als wir.
Das wollte ich auch sagen.
Also wir sind bei uns im Garten offen für alles. Wir probieren alles gerne aus. Also das könntest du ja mal starten, so ein kleines Salatprojekt bei zu- und abnehmendem Mond. Aber wir sind eigentlich bei dem, was wir machen, total undogmatisch. Und wir schließen uns jetzt auch nicht irgendeiner anthroposophischen oder Demeter-Bewegung oder so weiter an. Trotzdem kann man alles bei uns mal testen. Und wie gesagt, man kann beim Gärtnern eigentlich wenig falsch machen.
Was empfehlt ihr gegen sogenannte Schädlinge wie Schnecken oder so?
Also was echt beeindruckend war, die erste Saison zumindest, also die zweite nur ganz wenig, aber die erste waren überhaupt keine Schnecken da. Ich glaube, die wussten es einfach noch nicht. Und wir hatten auch wirklich Salat ungeschützt einfach so da stehen. Und ja, ansonsten, letzte Saison haben wir dann angefangen, zum Beispiel ein bisschen Schafwolle, um ein paar Pflanzen herumzulegen, die einfach sehr empfindlich oder anfällig sind. Das ist ganz gut. Manche schwören ja auf Eierschalen.
Kupfer, kleine Kupferzäunchen, also mit irgendwelchen Materialien, wo ein bisschen Kupfer drin ist, hält wohl auch die Schnecken ab. Oder man kann Hochbeete machen. Da dauert es länger, bis die Schnecken hochkommen.
Die Bierfalle lockt ja auch Schnecken an. Die gehen da auch recht glücklich dann unter sozusagen. Aber das sind ja meistens Nachbarsschnecken, gell?
Ja, wir versuchen die eigentlich nicht unbedingt umzubringen, sondern denen einfach nur beizubringen, dass sie nicht in die Nähe von unseren Pflanzen sollen. Und wenn mal ein Salat angefressen ist, dann nehmen wir das auch gerne in Kauf. Wir wollen ja gute Nachbarschaft zu unseren Nützlingen. Die sind ja meistens auch ganz nützlich im Garten. Also gerade, weiß ich nicht, Regenwürmer und kleinere Insekten sind super wichtig für die Erde und die leben halt auch in Symbiose mit den Schnecken. Deswegen wollen wir eigentlich keinen toten Garten, sondern wir wollen, dass sich alles da wohlfühlt und jeder seinen Platz kennt sozusagen.
Ein lebendiger Garten ist die eine Sache, dann gibt es ja auch diese Gartenschauen irgendwo, Landesgartenschau, Bundesgartenschau, was ist davon zu halten?
War ich jetzt ehrlich gesagt auf noch keiner. Aber ich glaube, also, da geht es auch eher um, wie schön die Pflanzen aussehen und nicht wirklich um Nutzpflanzen.
Bei der Neu-Ulmer Gartenschau, die war ja vor einigen Jahren, war die ja, ging's, also da geht es ja um Visuelles und auch nicht um Nutzpflanzen, was ja bei uns eigentlich der Hauptteil ist, oder um essbare Pflanzen, sondern einfach um ja die Schönheit der Gärten und wie sie angelegt sind. Und da finde ich oft recht schade, dass die Vielfalt, so auch wenn es so aussieht, ein bisschen verloren geht. Und einfach dieser englische Rasen gefällt mir weniger als eine Blumenwiese, wo sich auch Bienen wohlfühlen. Und ich meine, Bienen sind verantwortlich für unser aller Leben sozusagen.
Happy Birthday to the Queen, sie wird heute 90, Stichwort englischer Rasen. Ja, der grüne Daumen, das Klima verbessern, das sind alles Punkte, die man mit dem Urban Gardening erreichen kann. Und das doch schon seit vielen Jahren. Wir haben gehört, Havanna als Vorreiterstadt. Und es gibt also doch wieder am 1. Mai etwas in die Zukunft Gehendes. Habt ihr bei euch eigentlich auch so ein Vlies oder ein Frühbeet oder ein Gewächshaus auf dem Naschgartengrundstück?
Noch nicht. Also wir hätten natürlich super gern mal in der Zukunft ein Hochbeet. Ein Gewächshaus haben wir jetzt zum Beispiel bei uns privat zu Hause, so ein ganz kleines, wo jetzt auch die ersten Vorzüglinge, die auch in den Garten dann kommen, gerade stehen.
Tomaten zum Beispiel, die kann man ja erst so Mitte Mai, wenn definitiv kein Frost mehr kommt, raussetzen, gell?
Ja, die wurden gestern zum ersten Mal umgetopft und haben erst ihren Kopf hängen lassen und stehen jetzt aber schon wieder.
Also die muss man dann kräftig gießen. Wie groß oder wie hoch sind die jetzt?
Die sind so zwischen 5 und 10 bis 15 Zentimetern.
Also 15 Zentimeter. Und wann kann man dann mit der ersten Ernte ungefähr rechnen, wenn man selber Tomaten züchtet, sät und züchtet oder pflanzt eben?
Ja gut, also wenn man sie dann Mitte Mai raussetzt, irgendwie im Juni. Ja.
Und wie viele Tomatenpflanzen gibt es dann ungefähr bei euch im Naschgarten später? Wie viel wollt ihr ansetzen?
Im Naschgarten wird es nicht so viele geben, weil da auch einfach gar nicht so viel Platz ist. Aber ein paar werden da auf jeden Fall stehen. Wir haben jetzt auch dieses Jahr auf jeden Fall darauf geachtet, dass es eben wetterfeste Sorten sind. Wie man weiß, kriegen die ja sehr schnell die Fäule, auch wenn sie Wasser abkriegen von oben, also Regenwasser. Und die sind da eben robuster und können auch mal ohne ein Dach da stehen und ja, sind
also wenn die Tomate feucht kriegt, dann wird sie braun, aber wenn man sie glücklich großzieht, dann wird sie so richtig lecker und schmeckt dann auch nach Tomate, wenn man sie selber gezüchtet hat, gell?
Ja.
Es geht nichts über selbstgezüchtete Tomaten. Homegrown Tomatoes, hier ist Guy Clark. Guy Clark fasst es zusammen in Homegrown Tomatoes, was die Initiative Gemeinsam Gärtnern in Ulm, Urban Gardening, bedeutet. Jetzt wollte ich einfach euch nochmal so ein bisschen ein Schlusswort geben sozusagen. Was wünscht ihr euch denn von den Hörern und von der Zukunft, gerade was das Projekt Urban Gardening angeht?
Also was wir uns wünschen, ist natürlich sozusagen, wenn man bildlich spricht, ein riesiges Mosaikbild aus verschiedenen Gärten oder Initiativen. Müssen ja nicht auch nur Gärten sein, sondern einfach Begrünungen auch für die eigene Stadt, dass man sie sich mehr aneignen kann. Und wir sind ein kleines Mosaikstück sozusagen. Und ja, einfach auch der Aufruf an alle, dass jeder auch was machen kann vor seiner Haustür und einfach die Stadt zu begrünen.
Ja, und was mir noch wichtig ist, die Menschen aus den Häusern locken so ein Stück weit. Auch die älteren Menschen, die teilweise in Wohnblocks ja beheimatet sind, da wohnen. Und zwischen diesen Wohnblocks gibt's ja meistens auch diese Rasenflächen, die genauso begrünt oder bepflanzt werden könnten mit Nutzpflanzen und das auch gemeinsam tun. Also das sind dann lauter kleine Initiativen, dass man da das braucht dann oft nur einen Menschen, der das zündet. Und ja, dass man da einfach auch Gemüse anpflanzt und die Leute kommen raus und verbinden sich miteinander, reden miteinander, lernen sich kennen, weil manchmal kennt man sich ja im Haus auch schon gar nicht und hat wieder irgendwo eine Gemeinschaft draußen. Also draußen auf den Flächen im Grünen. Und das ist für mich eine Vision, dass auch die älteren Menschen dann nicht mehr allein jeder in seiner Wohnung sitzt, sondern zusammen zumindest einmal die Woche oder mehrmals die Woche. Oder man sieht, da ist jemand tätig im Garten und dann geht man eher raus. Man kann sich da einfach auch treffen.
So nach dem Motto, einfach tun, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.
Ja.
Antje?
Also Gemeinschaft ist ein großes Ziel unserer Initiative, ne? Dass man wirklich viel in der Gemeinschaft macht, was auch die Iris jetzt gesagt hat. Ja, dass man zusammenfindet, denn auch nur in der Gemeinschaft kann man was verändern. Und wenn sich viele anschließen, kann man auch vorwärts kommen und Ziele erreichen.
Und die Stadt, das haben wir alle gemerkt, die wird auch viel mehr zur eigenen Stadt, wenn man das Gefühl hat, man kann an ihr rumgestalten, sie verändern, so ein Stück weit auch nach den eigenen Vorstellungen. Und deswegen ist es vielleicht so, dass es auch, also diese ganzen Gartenarbeiten, natürlich ist es schön, wenn das auch Früchte trägt und da was rauskommt. Aber in erster Linie geht es darum, ja, mitzugestalten an seinem eigenen Lebensraum. Und Urban Gardening kann das einfach leisten.
Jetzt dürft ihr noch mal ganz konkret einladen zum 1. Mai in den Naschgarten.
Ja, also alle, die Lust und Zeit haben, am 1. Mai, passend zum Tag der Arbeit, sind wir ab 11 Uhr an unserem neuen Kirchengärtchen. Wie vorher schon erwähnt, das ist die genaue Adresse ist Ecke Neunkirchenweg, Sulzbachweg am Kuhberg in der Weststadt in Ulm.
Ivana, wie geht's denn bei dir in der nächsten Stunde hier bei Radio Free FM weiter?
Ja, also wir bleiben natürlich grün, die Greenpeace-Sendung, das kennt man ja von uns, die grüne Welle. Und ja, es geht ein bisschen um die Energiewende, aber auch um Recycling und um die spezielle Woche, in der wir jetzt gerade sind. Wir sind nämlich in der Fashion Revolution Week und was das ist, hören wir dann in der nächsten Sendung.
Okay, und nach deiner Sendung seid ihr alle noch ein bisschen im Naschgarten unterwegs, oder?
Naja, zumindest sind wir wahrscheinlich ein bisschen zusammen unterwegs.
Ja, also es ist ja so sonnig und schön draußen, man muss unbedingt heute rausgehen.
Und naschen, wo auch immer.
Und was Leckeres naschen. Tja, das war's dann schon wieder in der Plattform. Ich sag euch ganz herzlichen Dank und wünsche euch weiterhin einen grünen Daumen, viel Erfolg beim Pflanzen, beim Ernten.
Dankeschön, danke dir.
Ja, herzlich gerne. Und das war's dann in der Plattform. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.